Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Scharfen Welle, unserem Bonner Epilepsie-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammenkommen heute in einer illustren Runde. Wir sind heute zu dritt und unser Gast ist Privatdozent Dr. Walid Fazeli. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie und der kommissarische Direktor der Klinik für Neuropädiatrie am Universitätsklinikum Bonn. Hallo Walid, schön, dass du da bist.
Hallo Simone und danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und auch wieder an Bord ist Professor Dr. Rainer Sorges, der Direktor und Chefarzt der Klinik und Poliklinik für Epileptologie, auch hier bei uns am Uniklinikum Bonn. Hallo Rainer.
Hallo und auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum heutigen Podcast.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben heute ein ziemlich spezielles Thema. Wir haben einen Neuropädiater zu Gast. Das heißt, es geht um Kinder und Epilepsie. Und wir sprechen heute über das Dravet-Syndrom. Das ist ein Epilepsie-Syndrom. Und vielleicht wäre es ganz hilfreich, Walid, wenn du mal kurz definierst. Wir gehen ja jetzt gleich noch in die Tiefe. Was ist das eigentlich?
Ja, gerne. Das Dravet-Syndrom ist erstmal eine seltene Erkrankung, eine neurologische Erkrankung. Wir haben in der Kinderneurologie, in der Neuropädiatrie viel eben mit seltenen Erkrankungen zu tun. Nur vielleicht, damit man so eine Größenordnung erahnen kann, etwa eins von 15.000 Lebendgeburten in Deutschland ist von dieser Erkrankung betroffen. Das vorrangige Symptom, die Beschwerden, das, womit die Patienten letztlich auffällig werden, ist eine Epilepsie. Und zwar derart, dass man von einer sogenannten epileptischen Enzephalopathie spricht. Das heißt, die Patienten haben neben der Epilepsie auch Entwicklungsstörungen, die sich im Verlauf zeigen. Früher nannte man das eine schwere myoklonische Epilepsie. Das sagt schon ein bisschen was aus über die Anfallstypen. Da kommen wir vielleicht ja später noch dazu. Wichtig ist, seltene Erkrankung bedingt durch eine genetische Veränderung in einem speziellen Gen in den meisten Fällen. Epilepsie und Entwicklungsstörung.
Und woher kommt der Name?
Ja, das ist ganz interessant. Also Dravet kommt von dem Namen Charlotte Dravet. Man kann es erahnen, einer französischen Kollegin, die jetzt kürzlich, ich glaube im Juli, 87 Jahre alt geworden ist. Ich durfte sie vor ein paar Jahren mal persönlich kennenlernen. Eine ganz beeindruckende Kinderepileptologin.
Und die hat daran geforscht und war
die da? Die hat sich ganz viel damit befasst und eben zu Beginn, wo ja noch diese genetischen Möglichkeiten, die bei uns praktisch tägliche Routine sind, gar nicht zur Verfügung standen, sich vor allem mit der klinischen Charakterisierung, also was haben die Patienten für Beschwerden, wie sind die Verläufe, vielleicht auch wie sehen die EEGs aus, also wirklich ganz genau hinzuschauen, gar nicht gleich dann die Genetik zu machen, sondern wie zeigen sich diese Patienten. Damit hat sie sich sehr viel befasst und damit die Grundlage eigentlich für das Verständnis dieser Erkrankung und letztlich auch für Therapien am Ende gelegt.
Du hast gerade gesagt, dass die Ursache für das Dravet-Syndrom genetisch ist. Also das heißt, wenn die Kinder zur Welt kommen, tragen die Erkrankung im Prinzip schon in sich. Wann bemerken denn Eltern in der Regel, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht zunächst mal zum ersten Punkt, dem Genetischen. Genetisch heißt in der Tat, so wie du gesagt hast, Simone, angeboren. Das heißt, die tragen das in sich. Es heißt nicht zwangsläufig vererbt. Das ist etwas, was wir in vielen Gesprächen mit den Familien, mit den Eltern und eben dann auch den Patienten immer wieder betonen und aufklären müssen. Gerade bei dem Dravet-Syndrom sind es in der Regel keine vererbten, sofern wir das heutzutage wissen, Veränderungen in speziell einem Gen, das nennt sich SCN1A. Das ist ein Gen, was für einen sogenannten Natriumkanal kodiert. Das heißt also im Prinzip so ein Eiweiß, durch das Natriumionen rein und raus gehen können. Und wenn das genetisch in einer besonderen Form dann auch verändert ist, das können wir weiter noch ausführen, wenn wir mögen später, aber dann kann es eben zu dem Dravet-Syndrom kommen. Und dadurch, dass es eben aber in der Regel nicht vererbt ist oder zumindest im Blut der Eltern diese genetische Veränderung nicht nachweisbar ist, spricht man dann von Neumutation. Das heißt, das Kind trägt es von Anfang an in sich und ist beim Kind wahrscheinlich neu aufgetreten. Und der zweite Punkt deiner Frage war ja, wann ist es das erste Mal so, dass das Kind auffällig wird? Trotz der Tatsache, dass das Kind das von vornherein in sich erträgt, sind die ersten Auffälligkeiten meist erst im Alter zwischen 3 und 9 Lebensmonaten, also schon als Säugling, also früh, aber eben nicht ab Geburt zu beobachten.
Und woran merken dann die Eltern, also was bemerken die Eltern dann?
Ja, genau, die Verläufe sind natürlich individuell. Ich sag mal, so ein mehr oder weniger typischer Verlauf für ein Dravet-Syndrom ist folgender. Das Kind entwickelt sich zunächst in den ersten Lebensmonaten völlig unauffällig, hat keinerlei epileptischen Anfälle. Auch die Entwicklung ist altersgerecht. Die sogenannten Meilensteine der Entwicklung werden auch zunächst altersgerecht erreicht. Und dann kommt es eben, und das ist das erste Zeichen, zu einem ersten epileptischen Anfall. In aller Regel ist der mit Fieber verbunden, das heißt, die Patienten zeigen Fieber und dann eben einen Anfall. Manchmal ist es so, dass das Fieber durch eine vorherige Impfung induziert worden ist, wobei an der Stelle wichtig ist zu betonen, da gibt es sehr viele und gute Studien, dass die Impfung in dem Fall sozusagen sicher nicht die Ursache ist und auch der Verlauf sich nicht unterscheidet zwischen denjenigen, bei denen dieser erste Anfall nach einer Impfung aufgetreten ist und denen, wo das Fieber durch andere Gründe hervorgerufen wurde. Und so kommt es also zu einem ersten fiebergebundenen epileptischen Anfall und das ist meist der erste Kontakt sozusagen der Familien mit den Ärzten zu dem Punkt Dravet-Syndrom.
Aber dann steht ja eigentlich nicht sofort der Verdacht Dravet-Syndrom im Raum, oder? Weil fieberassoziierte epileptische Anfälle kommen ja auch losgelöst von Syndromen vor, oder?
Ja, absolut, genau so ist es. In der Tat wird die Diagnose in aller Regel jetzt nicht gleich bei diesem ersten Kontakt gestellt. Man muss allerdings sagen, im ersten Lebensjahr oder gerade vielleicht schon mit 6 Monaten ein fieberassoziierter Anfall ist etwas ungewöhnlich. Das, was viele Menschen, auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen werden, diese unkomplizierten Fieberkrämpfe, die treten eigentlich eher zwischen 1 und 5 Lebensjahren auf, also später. Und was man sagen muss, also der Zeitpunkt ist früher, als wir das sonst so erwarten würden, meist zumindest. Und die Art des Anfalls ist auch auffällig, weil häufig die Anfälle, die wir bei diesen Kindern mit Dravet-Syndrom zu Beginn beobachten, sind einseitige Anfälle. Das heißt, die eine Körperhälfte ist betroffen und zeigt Kloni, also zeigt dann quasi Zuckungen. Das heißt, auch das ist der zweite Punkt, der so ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber trotzdem ist genau dein Punkt sehr richtig, dass man dann nicht gleich zu der Diagnose Dravet kommt. Wir würden in der Regel so ein Kind sehen und dann sagen, wenn die Entwicklung bisher unauffällig war, die Untersuchungen, die man dann anstellt, kann ich gleich vielleicht auch noch mehr zu sagen, auch erstmal unauffällig sind, dass man sagt, Mensch, ja, das war jetzt ein ungewöhnlicher fieberassoziierter Anfall, wir würden jetzt mal weiter schauen, wie der Verlauf ist.
Was schaut man denn dann? Also macht man wahrscheinlich Bildgebung, ein EEG wird wahrscheinlich auf jeden Fall gemacht. Wie kommt es tatsächlich dann zur Diagnose?
Genau, also wenn man jetzt davon ausgeht, wir stellen uns jetzt einfach ganz praktisch das Kind vor, dass das erste Mal mit seinen Eltern in der Notaufnahme ist nach so einem fiebergebundenen, eben einseitigen Anfall, dann würde man in der Tat ein EEG machen, was aber bei Kindern mit einem Dravet-Syndrom zwischen den Anfällen in dem Alter völlig unauffällig ist in der Regel. Man würde aufgrund dieser Einseitigkeit und dieses fokalen Anfallsmusters dann auch eine Kernspintomographie des Kopfes machen, ein MRT. Und auch da würden wir bei Kindern mit Dravet-Syndrom nicht erwarten, dass Auffälligkeiten nachzuweisen sind, sodass im Prinzip an dieser Stelle zunächst mal die Ursache nicht gefunden werden kann. Genau, und dann ist eben die Frage, wann kommt die genetische Diagnostik? Das ist ein Thema für sich, aber das ist so, dass in der Kinderneurologie diese genetischen Diagnostiken immer früher erfolgen, sodass bei diesem Kind vielleicht nicht beim ersten, aber doch spätestens beim zweiten ungewöhnlichen fiebergeborenen Anfall dann eine genetische Diagnostik veranlasst wird. Und da würde man dann den Nachweis der genetischen Veränderung finden können.
Wally, du hattest gesagt, dass eine der Hauptursachen diese SCN1A-Mutation zu finden ist, also eine Auffälligkeit in den Natriumporen. Gibt es denn auch andere bereits identifizierte Veränderungen des Erbmaterials, was zum Dravet-Syndrom führen kann?
Ja, genau. Also in etwa 80%, je nach Literatur 75-80% der Fälle mit Dravet-Syndrom liegt dem eine SCN1A-Mutation zugrunde. Aber es gibt zum Beispiel auch das sogenannte PCDH19-Gen. Da kommt es zu einem Verlauf, der dem des Dravet-Syndroms ähnelt. Aber zunächst mal ist der Unterschied erstens, dass es Mädchen oder Frauen dann im späteren Verlauf betrifft. Und zweitens ist der klinische Verlauf doch etwas anders. Da sieht man sogenannte Cluster von Anfällen. Das heißt, die Patienten können durchaus auch mal für einen längeren Zeitraum anfallsfrei sein. Und wenn dann ein Anfall auftritt, dann Cluster heißt, treten dann eben zahlreiche Anfälle in sehr kurzen Zeiträumen auf. Das ist ein weiteres Gen, was sozusagen davon betroffen ist. Es gibt am Ende aber auch noch eine Dunkelziffer von ein paar Prozent, wo man die Ursache noch nicht kennt.
Was ich auch an der Stelle wichtig fände, nochmal zu erklären, was der Unterschied zwischen Vererbung der Erkrankung ist und die genetische Ursache. Also wie könnte ich, wenn ich jetzt Eltern oder wenn ich ein Elternteil eines betroffenen Kindes bin, wie kriege ich denn raus, ob ich es nun vererben könnte und wie hoch man das Risiko weiterer Kinder einschätzt. Wie macht man das?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen uns nochmal diesen Fall vor, den wir jetzt gerade so ein bisschen skizziert haben. Wir haben also dieses Kind mit beispielsweise 6 Monaten, erster fiebergebundener Anfall, EEG und MRT waren unauffällig und dann ist die genetische Diagnostik gemacht worden. Und da ist es so, man kann, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zunächst mal bei dem Kind eine sogenannte Exomsequenzierung machen, also wo man sozusagen nach allen Exonen, also relativ breit, sagen wir mal, schaut und dann erst im zweiten Schritt die Eltern gezielt untersucht nach Auffälligkeiten, die möglicherweise beim Kind gefunden worden sind. Oder man würde von vornherein, da geht jetzt immer mehr der Standard zu hin, eine sogenannte Trio-Exom-Sequenzierung machen. Mhm. Das heißt, man macht ein Exom bei allen dreien, Mama, Papa und Kind. Aber natürlich ist ja nur das Kind krank, nur das Kind ist sozusagen das, weshalb die Fragestellung überhaupt im Raum steht. Also würde man bei den Eltern auch nur im Kontext des Kindes schauen können. So. Jetzt hat man bei dem Kind beispielsweise jetzt eben eine Veränderung im Gen SCN1A gefunden. Jetzt guckt man bei den Eltern, ob exakt diese genetische Veränderung auch nachweisbar ist. Beim Dravet-Syndrom ist es in 95% der Fälle so, dass wenn man das Blut der beiden Eltern untersucht, diese Veränderung, die man beim Kind gefunden hat und von der man ausgeht, weil sie beispielsweise schon bei anderen Patienten mit Dravet-Syndrom gefunden wurde oder aufgrund von bioinformatischen Analysen, das ist die Ursache des Dravet-Syndroms. Da würde man bei den Eltern in 95% der Dravet-Kinder erwarten, dass die, die ja beide gesund sind, diese genetische Veränderung nicht tragen. Jetzt hast du ja die Frage gestellt, die ganz relevant ist, wie hoch das Risiko ist dafür, dass es sozusagen bei weiteren Kindern eben möglicherweise nochmal zum Dravet-Syndrom kommt. Wenn man im Blut, das habe ich eben betont, die Eltern untersucht, dann würde man da nichts finden. Es gibt allerdings Studien der letzten 2-3 Jahre, die zeigen, dass in 7-10% der Familien ein sogenanntes Keimbahnmosaik vorliegt. Das heißt, im Blut würde man diese genetische Veränderung bei keinem der Eltern nachweisen. In den Keimbahnzellen, die wir aber natürlich nicht untersuchen, in einem normalen Routine-Setting, könnte man möglicherweise bei einem der Eltern, Mutter oder Vater, eben diese genetische Veränderung des Kindes nachweisen. Das hat dann die Konsequenz, dass es für eine mögliche zweite Schwangerschaft, für ein Geschwisterkind, ein jüngeres, ein Risiko gibt, was leicht erhöht ist, aber immer noch extrem niedrig ist aufgrund der Seltenheit der Erkrankung.
Und aus deiner klinischen Erfahrung jetzt, würdest du sagen, du hast dann Familien mit mehreren Kindern, mit einem betroffenen Dravet-Kind und ansonsten gesunden Kindern, oder?
Ja, wir betreuen Familien, die mehrere Kinder haben, von denen unter Umständen 2 Kinder ein Dravet-Syndrom haben und es aber auch ein gesundes Geschwisterkind gibt. Das ist möglich. Und vielleicht ist ganz wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass wir, wenn wir so eine genetische Diagnose stellen, nicht nur beim Dravet-Syndrom, wir unbedingt auch eine humangenetische Beratung, also insbesondere bei weiterem Kinderwunsch, da ist es ganz zwingend, aber auch sonst eine humangenetische Beratung empfehlen. Wir selbst in der Kinderneurologie, viele von uns, die viel mit der Genetik zu tun haben, kennen uns da gut aus, aber man muss auch seine Grenzen kennen. Das sind dann Fragestellungen, die wirklich von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Humangenetik auch nochmal besprochen werden müssen.
Ja, wir waren ja jetzt gerade noch beim sehr jungen Kind und bei der Diagnostik, die im Idealfall ja tatsächlich dann auch hoffentlich zeitnah gestellt wird und zur Diagnose führt. Wie geht es dann weiter mit der Erkrankung? Gibt es weitere bedeutsame Symptome, die auftreten? Mit welchen Herausforderungen haben Eltern von Kindern mit Dravet-Syndrom zu kämpfen?
Also in dieser ersten Zeit, und vielleicht hilft es uns tatsächlich auch noch den Zuhörern und Zuhörern an diesem Beispiel, das weiter zu skizzieren. Also in der ersten Zeit ist das vorrangige Symptom und das größte Problem sind die epileptischen Anfälle. Die Patienten mit Dravet-Syndrom neigen dazu, einen Status Epilepticus zu entwickeln. Das heißt, dass die epileptischen Anfälle sehr lange andauern und dass sie möglicherweise auch auf Notfallmedikamente, die ja dann schon nach dem ersten Anfall verschrieben worden sind, trotzdem nicht gut ansprechen. Also, dass man sie mit diesen Medikamenten nicht stoppen kann, dass sie dann in die Notaufnahme kommen müssen, dort dann durch die Vene möglicherweise Medikamente bekommen. Und nicht selten ist es leider auch so, dass diese Patienten bei uns dann auch auf der Intensivstation betreut werden müssen. Das heißt, epileptische Anfälle und die Neigung zum Status Epilepticus ist das Kernthema zunächst in der Anfangszeit. Und natürlich auch die große Sorge der Eltern, die damit vorher nichts zu tun hatten, das sehen zu müssen. Es ist so, dass dann auch relativ rasch bei vielen Patienten sich eine gewisse Therapieresistenz zeigt, dass also trotz Einsatz der Medikamente, die man für das Dravet-Syndrom zur Verfügung hat, eben vielleicht eine Verbesserung eintritt, vielleicht manche Anfallstypen nicht mehr auftreten, aber keine vollständige Anfallskontrolle häufig eintritt. Das heißt so, ich sag mal, in der ersten Zeit, in den ersten Monaten ist das das Entscheidende. Der andere Punkt ist Entwicklung. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass, nehmen wir dieses 6 Monate alte Kind, die Kinder sich zunächst völlig altersgerecht entwickeln, die Meilensteine altersgerecht erreicht haben. Das kann auch nach dem Eintreten der epileptischen Anfälle noch der Fall sein. Der typische Verlauf bei aller interindividuellen Variabilität, also jedes Kind, jeder Mensch entwickelt sich anders, ist aber, dass es sich dann meist im zweiten Lebensjahr zeigt, dass die Entwicklung verzögert und eben dann nicht mehr altersgerecht verläuft. Die Kinder zeigen also einen Knick, wenn man so will, in ihrer Entwicklung. Es ist meist nicht so, dass sie Entwicklungsrückschritte machen, dass sie Dinge verlernen, aber dass sie zumindest nicht mehr in dem gleichen Tempo wie Altersgenossen dann sich weiterentwickeln. Das ist sozusagen das zweite wesentliche Symptom. Und genau, im weiteren Verlauf, das kann ich vielleicht gleich ausführen, kann es auch noch zu weiteren Symptomen kommen.
Und die Entwicklung, das betrifft im Prinzip alles, motorisch, sprachlich, kognitiv.
Mhm. Also sprachlich ganz besonders, das ist ein Fokus, gerade ich sagte ja zweites Lebensjahr, das ist ja so die Zeit, wo man vielleicht mit den ersten Wörtern bei einem gesunden Kind rechnen würde, da zeigt sich das, die kognitive Entwicklung ebenso. Aber wirklich mit einer großen Variabilität, muss man sagen. Also wir sehen sehr unterschiedliche Verläufe, was das anbelangt. Und motorisch zeigt sich zwar eine Verzögerung, die ist aber jetzt am Anfang zumindest nicht vordergründig. Was sich zeigt, und das eben in den ersten, sagen wir im Kleinkindalter, ist sozusagen, dass die Kinder etwas wackelig sind, also eine Ataxie. Und das zeigt sich dann im späteren Verlauf auch mit dem, was man so im Englischen ein Crouch Gait nennt, also ein Gang, der sozusagen kniend, unsicher, breitbasig, das heißt, der Abstand zwischen den Füßen ist relativ breit. Das ist eigentlich so ein ganz typisches motorisches Zeichen bei diesen Patienten, aber das zeigt sich im Verlauf. Ich sag mal so, zwischen ersten und dritten Lebensjahr ist die Sprache ein ganz wesentlicher Punkt, der auffällig ist, und die kognitive Entwicklung, neben natürlich weiterhin leider der Epilepsie in der Regel.
Die bestehen bleibt, ja.
Die bestehen bleibt, die aber ja, nach dieser stürmischen Anfangsphase möglicherweise, hoffentlich auch beeinflusst durch die Medikamente, die man einsetzt, sich etwas beruhigen kann. Das sind schon auch Verläufe, die wir sehen. Die Anfangszeit ist wild. Es sind leider dann häufig auch Status Epilepticus, die wir dann nachweisen. Das kann sich dann ein bisschen beruhigen. Und meine Erfahrung ist, dass dann so im Kleinkindalter zunehmend die Entwicklung eigentlich noch viel mehr im Vordergrund steht. Das liegt möglicherweise auch daran, das erleben wir ja nicht nur beim Dravet-Syndrom als Kinderneurologen, dass die Schere zwischen dem, was man bei einem gesunden Kind erwarten würde an Entwicklungsschritten und dem, was dann bei dem Patienten eintritt, immer größer wird. Also man sieht immer deutlicher, dass gewisse Dinge nicht so eintreten, wie man sie sich erhoffen und erwarten würde.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass viele dieser Kinder therapieresistent sind. Wie behandelt man denn überhaupt?
Also im Wesentlichen sind es schon anfallsuppressive Medikamente, die wir auch aus anderen Kontexten und Epilepsie-Syndromen kennen. aber wir geben nicht irgendetwas. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir hatten ja vorhin gemeinsam besprochen, dass in der Regel eine Mutation vorliegt oder Mutationen in einem bestimmten Gen, SCN1A, ein Natriumkanal, der kann so verändert sein, dass der aktiver ist, als er eigentlich sein sollte. Dann ist es aber kein Dravet-Syndrom, das ist ein anderes Epilepsie-Syndrom. Beim Dravet-Syndrom ist es so, dass der Kanal, dieser Natriumkanal in seiner Aktivität runtergedrosselt ist, also ist weniger aktiv. Wir sprechen dann eben im Englischen von Loss of Function. Wenn man jetzt, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, auf eine sowieso schon pathologisch, genetisch verändert, reduzierte Aktivität dieses Natriumkanals ein Medikament gibt, was Natriumkanäle noch weiter drosselt, dann kann das eben ziemlich nach hinten losgehen. Also das sollte man nicht tun. Stattdessen gibt es Medikamente, also die klassischerweise eingesetzt werden, ist die Valproinsäure, das Valproat. Es gibt das Topiramat als Medikament, was eingesetzt wird. Brom, ein Medikament, was eigentlich zumindest in der Kinderneurologie zwischen sehr selten eingesetzt wird, aber bei Patienten mit Dravet, wir haben einige dieser Patienten, immer noch eingesetzt wird und durchaus auch mit gutem Erfolg. Das Clobazam und das Stiripentol. Das Stiripentol immer in der Kombination mit Clobazam. Das sind eigentlich so die Medikamente, die gängig eingesetzt worden sind. Jetzt muss man sagen, gibt es zwei weitere Substanzen, die in den letzten Jahren auch in Studien einen guten Therapieerfolg gezeigt haben und speziell auch für das Dravet-Syndrom inzwischen beide auch zugelassen sind, einiger Weile schon. Das eine ist das Cannabidiol und das andere ist das Fenfluramin. Und wir haben Patienten mit Dravet-Syndrom mit beiden Substanzen behandelt. Und ja, es sind jetzt auch keine Substanzen, die jetzt plötzlich alles verändern. Aber wir haben da schon auch gute Erfahrungen gemacht. Jetzt zuletzt auch insbesondere auch mit dem Fenfluramin, aber in beide Richtungen.
Nun seid ihr ja die Experten für Kinderneurologie in der Klinik für Neuropädiatrie. Und wir sind die Klinik für Epileptologie. Gibt es da auch schon bei der Behandlung von Kindern eine Zusammenarbeit, Überschneidung? Also ergänzen sich da die Expertisen?
Ja, also in der Tat, das ist ja für uns aus kinderneurologischer Sicht, kinderepileptologischer Sicht eine tolle Situation hier in Bonn, dass wir eben mit der Klinik für Epileptologie in dem Team von Rainer Sogges eben zusammenarbeiten können. Wir haben zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, eben die Möglichkeit, momentan eben auch Patientinnen und Patienten mit einem Dravet-Syndrom hier in der Klinik für Epileptologie auf der Station Förster aufzunehmen und dort in einem Videolangzeit-EEG eben zu überwachen, die Anfallssituation zu kontrollieren, möglicherweise eine Therapieoptimierung durchzuführen. Das ist so ein ganz praktischer Punkt. Wir haben eine gemeinsame, durch uns eingeführte Fallkonferenz, Epilepsiegenetik, da lernen wir voneinander, wo wir also die Fälle besprechen. Zu denen gehören dann eben auch Patientinnen und Patienten mit Dravet-Syndrom, die eine genetisch bedingte Epilepsie haben. Das ist sozusagen eine Plattform. Wir sind ja gemeinsam dank der Klinik für Epileptologie auch beim EpiCare-Netzwerk aktiv, also dem Europäischen Referenznetzwerk für seltene und komplexe Epilepsien. Und klar, wenn wir Patienten haben, die dann so ins Alter der Erwachsenen sozusagen kommen, dann sind wir darum bemüht, die Behandlung, die vorher bei uns war, dann nahtlos irgendwie weiterzugeben, das Staffelholz an die Klinik für Epileptologie. Und das ist, glaube ich, auch für die Familien, wenn sie das Angebot annehmen, eine gute Möglichkeit. Ne? Da sind die ganzen Unterlagen, sind ja hier noch sozusagen vorhanden. Wir tauschen uns im Zweifel aus. Das sind so die Schnittpunkte, würde ich sagen. Oder was meinst du, Rainer?
Ja, das sind die klinischen Schnittpunkte. Und dann arbeiten wir natürlich auch wissenschaftlich an verschiedenen Bereichen zusammen. Unter anderem führen wir derzeit ja eine Beobachtungsstudie durch, die sogenannte Autonomic-Studie an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Dravet-Syndrom. Und da untersuchen wir eben gemeinsam in der Klinik auf der Station Förster verschiedene Merkmale im Wachen und im Schlaf von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Dravet-Syndrom und beobachten da vor allen Dingen, was passiert mit der Atmung und der Herzaktivität in Zusammenhang mit epileptischen Anfällen oder im Wachen und im Schlaf?
Ja, es ist richtig. Ich habe bei meinen Recherchen gesehen, dass bei Menschen mit Dravet-Syndrom auch das SUDEP-Risiko erhöht ist.
Bei Betroffenen mit Dravet-Syndrom muss man leider festhalten, dass insgesamt diese vorzeitige Sterblichkeit relevant erhöht ist. Wir gehen davon aus, dass Und da schwanken die Zahlen sehr. In den Studien 10-20% der Kinder mit Dravet-Syndrom bis zum 20. Lebensjahr versterben. Und die Hälfte dieser Fälle geht tatsächlich auf das Konto des sogenannten SUDEP, also diesen plötzlichen, unerwarteten Tod bei Epilepsie. Und etwa jeder dritte Todesfall, der geht zurück auf einen Status Epilepticus, wie Marlene Fazeli eben schon gesagt hat, dass es eben auch häufiger vorkommt, gerade in jungen Jahren. Also ein Großteil der Kinder verstirbt tatsächlich bis zum 10. Lebensjahr. Also es ist ein großes Problem und die Ursachen kennen wir nicht ganz genau, was den SUDEP, also diesen plötzlichen Epilepsietod angeht. Da gehen wir ja erstmal davon aus, dass ganz allgemein bei Menschen mit Epilepsie ohne Dravet-Syndrom es zu dieser tödlichen Kaskade kommt, ein Grand Mal-Anfall oder ein tonisch-klonischer Anfall, und wenn der beendet ist, dann setzt die Atmung nicht mehr ein und die Betroffenen ersticken dann eben und das Herz hört dann auf zu schlagen. Bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit Dravet-Syndrom ist die Sachlage vielleicht auch nochmal eine andere, weil es einen zusätzlichen Risikofaktor gibt, nämlich diese Genveränderung. Und wir wissen, dass dieser Natriumkanal nicht nur im Gehirn vorkommt, sondern auch im Herzmuskel und möglicherweise dort die Eigenschaften des Herzens so verändert werden, dass Betroffene auch zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen neigen, die dann auch zum plötzlichen Tod führen können. Und das ist zum Beispiel Bestandteil unserer Autonomic-Studie, die wir gerade durchführen. Wir wollen eben dieses Zusammenspiel von Atmung, Herz und Anfall bei Betroffenen mit Dravet-Syndrom genauer beschreiben, um daraus möglicherweise Maßnahmen abzuleiten, um das Risiko zu vermindern. Ansonsten ist natürlich empfehlenswert, um das Risiko des plötzlichen Todes zu vermindern, dass man die Anfälle optimal kontrolliert und allen voran natürlich die Grand Mal-Anfälle oder, wie man heute ja sagt, tonisch-klonische Anfälle.
Aber also ich habe es schon richtig verstanden, der Großteil der Betroffenen erreicht das Erwachsenenalter.
Wir schätzen so, dass 80-90% das Erwachsenenalter erreichen. Ja.
Und mit welchen Einschränkungen ist dann zu rechnen? Also wie leben diese Menschen?
Ja, die leben in der Regel sehr engmaschig betreut, entweder in Einrichtungen oder mit den Eltern, die es dann geschafft haben, eine mehr oder weniger betreute Umgebung zu Hause zu schaffen. Es gibt schon noch einen großen Unterschied in der Betreuung jetzt aus ärztlich-medizinischer Sicht von Betroffenen mit Dravet in den Kliniken für Neuropädiatrie oder in der Erwachsenenmedizin. Dort, also in der Kinder- und Jugendmedizin, gibt es natürlich diese SPZs, wozu Marlene Fazeli sicher noch mögliche Leistungen erklären kann. Und solche Einrichtungen gibt es für Erwachsene prinzipiell auch, aber die sind viel, viel seltener oder viel, viel geringer verbreitet in Deutschland, sodass wir gar kein so ein allumfassendes Angebot über Hilfsmittelverordnung, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder ähnliche Dinge verfügen.
Kommt es eigentlich auch vor, dass das Dravet-Syndrom erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wird? Also dass Betroffene ein Leben lang quasi mit Epilepsie unterwegs sind, aber gar nicht genau wissen, was es ist, und dass dann irgendwie nochmal eine Diagnostik das dann präzisiert?
Also wenn es ein Vollbild des Dravet-Syndroms ist, würde ich davon ausgehen, dass sagen wir mal, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die heutzutage 20 Jahre sind oder jünger, das halte ich für sehr, sehr selten. Für Erwachsene, Dravet-Patientinnen, Patienten, die jetzt meinetwegen 40, 50 Jahre alt sind, da könnte ich mir das sehr wohl vorstellen. Es gibt auch Arbeiten dazu, wo man eben genetische Untersuchungen angestellt hat bei Patientinnen und Patienten mit kognitiven Einschränkungen, schweren Epilepsien. Da findet man dann bei einem kleineren Anteil tatsächlich sogenannte SNNA-Mutationen. Und in Arbeiten, die das belegt haben, sieht man aber, das ist so unter 1% etwa. Also kommt sicher vor, aber ich würde sagen, immer, immer seltener. Oder teilst du meine Meinung?
Ja, ich denke auch, so wie du sagst, da muss man schon unterscheiden zwischen der aktuellen Zeit und ich glaube sogar, wenn man in die Zukunft schauen würde, in 10, 15 Jahren wird es noch seltener. Also wir merken in der Kinderneurologie, da hat ein völliger Wandel stattgefunden. Genau, und je häufiger das eben die genetische Diagnostik eingesetzt wird, je sinnvoller auch damit umgegangen wird und auch die Befunde richtig gelesen werden. Wir kriegen auch Patienten zugewiesen zu Zweitmeinungen, wo die Befunde letztlich nicht ganz korrekt eingeordnet worden sind. Also ich glaube, da tut sich sehr viel. Und ich bin aber bei dir, Rainer, das ist, denke ich, auch so. Das ist, und da gibt es ja zum Beispiel aus Kleinwacher aus dem Epilepsiezentrum, auch unter Federführung von Johannes Lehmke aus der Humangenetik in Leipzig auch eine Studie, die konnten schon zeigen, dass man auch, wenn man sozusagen bei, sagen wir mal, mittelälteren und älteren Erwachsenen da sozusagen schaut, also wo dann eben im deren Kindesalter zu der Zeit vor 20, 25 Jahren eben die genetische Diagnostik überhaupt kein Standard war, dass da sicherlich noch Patienten sind, die man identifizieren kann und sogar auch tatsächlich vereinzelt dann auch sogar noch eine Therapiekonsequenz daraus erwächst im mittleren bis höheren Erwachsenenalter. Genau.
Ja, Wandel ist ein gutes Stichwort für meine fast letzte Frage. Nämlich, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und oder vielleicht erstmal zurück und sehen, wie schnell sich die Dinge verändert haben und gewandelt haben. Was ist denn zu erwarten? Also sind neue diagnostische Methoden oder neue Behandlungsansätze in der Pipeline? Also haben Betroffene die Chance, dass sich an der Situation der Behandlung oder Diagnostik was noch weiter verbessert?
Ja, da tut sich sehr viel. Da mag ich auch gerne gleich dazu was sagen. Ich wollte, wenn ich darf, noch ganz kurz auf einen Punkt, den Rainer eben auch angesprochen hat, die SPZs, weil mir das so am Herzen liegt und weil wir das eben auch hier in Bonn ja anbieten. Also sozusagen eben keine bisher neue Möglichkeiten. Aber in der Tat ist diese multimodal, ist ja so ein Buzzword, das klingt klasse. Aber also tatsächlich die Betreuung solcher Patienten und auch Familien, die nicht nur durch die Ärztin und den Arzt erfolgt, wir haben über Medikamente gesprochen, die Intensivstation gesprochen, das ist ja dann so akut Neuropädiatrie, sondern eben auch die Begleitung dieser Familien. Also wir brauchen da bei uns im SPZ die Physiotherapeutin dazu, wir brauchen unbedingt die Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin dazu, wir brauchen unsere Psychologinnen, die zum Beispiel uns sagen, wie ist denn die kognitive Entwicklung, möglicherweise die Logopädin und genau, wahrscheinlich vergesse ich noch viele Disziplinen, aber dieser Ansatz, gemeinsam drauf zu schauen, die Familien eben tatsächlich auch zu begleiten, ist ja eine massive Belastung für die Familien, für die Geschwisterkinder. Und das bietet die Arbeit, die wir im SPZ anbieten können. Also neben diesem hochtrabend universitären, wir sprachen über Genetik und kommen gleich zu innovativen Therapien, muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, wie wichtig da diese Arbeit in einem SPZ ist.
Dieser ganzheitliche Blick auf die Kinder und Familien einfach.
Ja, ich denke, das ist auch etwas, was wir im Erwachsenenbereich noch nachzuholen haben. Also das Pendant in der Erwachsenenmedizin wären ja die MZEBs, also die medizinischen Zentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung und oder schweren Mehrfachbehinderungen. Und die gibt's schon an manchen Standorten in Deutschland, ganz selten an Universitätskliniken. Das ist auf jeden Fall noch etwas, wo wir auch Interesse hätten, das weiter auszubauen. Das bedarf aber großer personeller Ressourcen auch und das ist nicht ganz leicht umzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema, was wir hier auch in Bonn haben.
Genau, und interessant wird es, und das ist die Brücke zu der eigentlichen Frage, die du ja gestellt hattest, zu möglichen Therapien der Zukunft. Ja, wir sprachen ja darüber, dass das Dravet-Syndrom eine genetisch bedingte Erkrankung ist und naheliegend ist, dass man sozusagen an die Ursache der Erkrankung geht. Anders als bei Patienten, die möglicherweise eine strukturelle Veränderung im Gehirn haben, die man vielleicht rausoperieren kann, also Epilepsiechirurgie, und wo die Patienten möglicherweise dann im weiteren Verlauf ihres Lebens sich wunderbar entwickeln können, aus kinderärztlicher Sicht gesehen, keine Medikamente brauchen, keine Anfälle haben. Das gibt es bei genetischen Veränderungen in der Epileptologie, Kinderepileptologie bisher nicht, aber da passiert viel. Manche von Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wissen das vielleicht, dass im Bereich der neuromuskulären Erkrankungen, die spinale Muskulatrophie, das ging ja auch viel durch die Presse in den letzten Jahren, Gentherapien inzwischen angeboten werden, von denen die Patienten enorm profitieren. Das kann man wirklich Game Changer nennen, weil es einfach ein absoluter Wandel ist und wir betreuen solche Patientinnen und Patienten bei uns in der Klinik auch. Und in der Epileptologie passiert das gerade, dass es zumindest klinische Studien dazu gibt. Da ist es noch zu früh, darüber zu sprechen, ob die auch so ein solcher Game Changer werden können und wie wirklich dann die Erfolge sind. Aber also konkret für das Dravet-Syndrom gibt es eben zwei Studien, die parallel laufen, Monarch und Admiral, die nach meinem Kenntnisstand jetzt aktuell nicht rekrutieren, aber Patienten eingeschlossen haben, die dann mit einem sogenannten Antisense-Oligonukleotid behandelt werden. Die Idee dahinter ist, dass sozusagen, ich sag's mal vereinfacht, aber auch nicht zu einfach, dass es dann falsch ist ausgedrückt, dass quasi auf der Ebene des der Boten-mRNA, also das heißt Zellkern, werden eigentlich, ist die Erbinformation verankert. Dann wird aus dem Zellkern eine, sagen wir, Boten-Messenger-RNA rausbefördert, die dann eigentlich dafür sorgen soll, dass am Ende Proteine, Eiweiße hergestellt werden. Und auf dieser Ebene, dieser mRNA, greifen dann diese Antisense-Oligonukleotide oder in der Folge nur noch ASO genannt, das ist einfacher, an. Die Idee ist vereinfacht gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, dass wir hier eine Unterfunktion dieses speziellen Natriumkanals beim Dravet-Syndrom haben, dass diese Unterfunktion der entgegengesteuert wird, dass am Ende mehr von diesem Natriumkanal vorhanden ist im Körper, im Gehirn und damit sozusagen im Idealfall das normalisiert wird, das Level der Aktivität dieses Natriumkanals. Da gibt es, wie gesagt, diese beiden Studien, die nach meinem Kenntnisstand auch gut laufen, wo auch inzwischen ordentliche Dosierungen gegeben worden sind. Wir sind sehr, sehr gespannt, wenn dann diese Daten publiziert werden. Und vielleicht noch abschließend, in der Folge wird es sicherlich auch sowas geben wie eine wirkliche Gentherapie. Das heißt, dass man eben nicht auf Ebene dieser Boten-Nachricht sozusagen mit dem ASO angreift, sondern im Zellkern auf DNA-Ebene, also da, wo wirklich das Problem versteckt ist. Und wir haben da große Hoffnung, man muss da auch mit einer gewissen Vorsicht dran gehen, aber da passiert unglaublich viel und es ist eine spannende und hoffentlich auch für die Familien und Patienten erfolgreiche Zeit, dann, wenn wir das etabliert haben können.
Ja, das klingt ja vielversprechend und echt spannend. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist?
Ja, mir wäre es irgendwie nochmal ein Anliegen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, an unzähligen Stellen, sowohl Rainer als auch ich, von seltenen Erkrankungen gesprochen. Und auch da ist einfach, hat ein Wandel stattgefunden. Die gerade für die seltenen Erkrankungen ist erfreulicherweise eine ganz andere Aufmerksamkeit entstanden, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Als ich angefangen habe, war das eigentlich so gar nicht im Fokus. Und inzwischen organisieren sich die Familien, die Eltern, die Patientinnen eben ganz, ganz anders selber. Ich habe kürzlich eine Vorstellung zur Zweitmeinung eines Kindes gehabt, auch genetische Epilepsie. Diagnose gerade erst gestellt, aber sie waren schon in allen möglichen Webinaren und Instagram und WhatsApp-Gruppen aktiv und waren schon vernetzt mit der Organisation in den USA. Also da kommt eine ganz andere Welle an Informationen auf uns zu, eine ganz andere Art von Vernetzung, ein ganz anderes Herangehen und auch Selbstverständnis, glaube ich, mancher Eltern. Und ich finde das total gut. Wir arbeiten selbst bei uns in der Abteilung sehr eng mit solchen Familienvereinigungen zusammen. Und das will ich nochmal betonen. Und für das Dravet-Syndrom gibt es ja in Deutschland auch einen sehr, sehr aktiven Verein, den Dravet e.V., die Seite ist ja dravet.de. Das werden diejenigen, die ein Kind mit einem Dravet-Syndrom haben, sicher schon kennen, aber für alle anderen ist das sicher eine Seite. Da war ich tatsächlich vor wenigen Tagen selber nochmal drauf, die sehr informativ ist und also diese Aktivitäten im Bereich der seltenen Erkrankungen von Familien- und Patientensicht, das ist schon beeindruckend und ich denke, das sollte man unbedingt unterstützen.
Ja, du hast schon angesprochen, seltene Erkrankungen. Das heißt, es gibt natürlich eine Vielzahl von seltenen Erkrankungen. Und in der Summe ist zwar die einzelne Erkrankung selten, aber alle zusammengenommen sind wiederum sehr häufig. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass für diese großen, für diese große Gruppe der Erkrankung, der seltenen Ursachen, es auch Zentren gibt. Und es gibt natürlich Zentren für seltene Erkrankungen, die an Universitätskliniken angesiedelt sind, beispielsweise in Bonn das ZSEB, das Zentrum für seltene Erkrankungen, in Bonn, wo die Klinik für Neuropädiatrie und die Klinik für Epileptologie mit anderen Partnerkliniken eben an solchen Dingen gemeinsam arbeiten, was die Versorgung von Betroffenen angeht, aber natürlich auch was die Forschung angeht. Und zum Schluss möchte ich daher nochmal einen kleinen Appell richten an alle Eltern mit Kindern von oder Erwachsene mit Dravet-Syndrom, die das jetzt hören. Wir machen noch gemeinsam mit der Neuropädiatrie an einer oder nehmen an einer multizentrischen Studie teil, die Autonomics-Studie. Das ist eine rein beobachtende Studie, das heißt, wir führen keine besonderen Behandlungen durch. Und da können wir aber rausfinden, wie die Atmung und das Herz-Kreislauf-System funktioniert im Schlaf, im Wachen und im Anfall. Und wenn Sie Interesse dran haben, schreiben Sie uns bitte an die Klinik für Epileptologie. Und der Studieneinschluss ist möglich bis nächstes Jahr im August, also August 2024. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Unterstützung.
Ja, super. Also zwei Aufrufe. Einmal an der Studie teilnehmen, wenn Sie oder Ihre Kinder in Frage kommen, und mal auf der Seite www.dravet.de nachschauen und dort noch viele weitere Informationen zur Erkrankung finden und sich unter Umständen auch vernetzen mit anderen Betroffenen. Das war toll heute. Es war richtig gut, mal so ein wirklich ja sehr spezielles Thema, so ein spezielles Krankheitsbild mal im Detail zu besprechen. Haben wir bisher noch nicht gemacht in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, Walid, dass du da warst und das gemacht hast. Danke auch an dich, Rainer. Und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Vielen Dank für die Einladung nochmal, Simone, Rainer. Es war mir eine Freude und ja, ich bin gespannt, was da in Zukunft noch passieren wird.
Ja, und ich darf abschließend allen Zuhörerinnen und Zuhörern danken. Unterstützen Sie uns. Bitte hören, teilen und liken. Vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.